Aber aus irgendwelchen Gründen schafft es Steven Seagal, wann immer er in Kämpfe in diesem Film verwickelt ist, dass sobald er seine Pistole schießt, ist immer direkt eine Säule neben ihm, hinter der er sich so lauchig verstecken kann und dann mit seiner Knifte immer so pipi um die Ecke schießen kann. Dann ist es Gefahr.
Aber auch nur frontal, weil wir haben auch gesehen, die Gegner dürfen immer nur von vorne kommen, damit man über Steven Seagals Schulter die Kamera haben kann, damit man nicht sieht, was er macht, aber die Gegner umfallen kann.
Ja. Du kannst leicht vor ihm weglaufen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Also wenn Steven Seagal auf dich zuläuft, dann kannst du, glaube ich, du kannst rückwärts sogar weglaufen vor ihm. Aber wehe, der
kommt. Du darfst nicht hinfallen.
Aber wehe, der kommt an dich ran.
Odessa.
Leute, es ist 2000.
Fremd und geheimnisvoll. Steven Seagal haut die Hucke voll.
Heute mit euren Podcast-Helden Max, Robert und Mario.
So, hallo.
Hallo.
Hallo. Frohes Neues an unsere treuen Hörer, die uns bis hierhin erhalten geblieben sind und nicht denken, dass wir alle in der Versenkung verschwunden sind.
Was springt etwa reihenweise ab?
Weiß ich nicht, aber...
Der Tee ist fertig.
Das ist lieb von dir, vielen Dank.
Das ist schon so 2024 ist also das komplette Kontrastprogramm, so von immer nur ein Bier aufzu, alle sitzen mit den Schlappen an, ja, noch ein Teechen, ja bitteschön.
Tja, der Winter hat uns.
Also halt nochmal von
wir arbeiten, nee, nicht nochmal von vorne, wir arbeiten einfach an einer generell neuen Höratmosphäre.
Ist das so? Ist das jetzt mehr ASMR?
Nein, das war es ja schon immer, aber das habe ich jetzt halt beschlossen. Nee, Max.
Nicht.
Jetzt müssen wir wieder eine Triggerwarnung vorher bringen.
Ach stimmt, Robert möchte, also erstmal herzlich willkommen im Jahr 2024, euer Lieblingspodcast Ab in die Tonne, und Robert muss noch nachträglich eine Triggerwarnung. Die Folge jetzt ist ja dann für die nächsten 4 Monate, vermutlich, weil wir uns irgendwie nicht mehr treffen können, die aktuellste Folge. Wenn ihr uns ab der aktuellsten Folge quasi chronologisch, nee, rückwärts chronologisch hört, dann kommt ja irgendwann die Folge mit Daniel. Welcher Film war das?
Ja, ne?
Genau.
Als ob ich das jetzt noch
weiß. Jedenfalls, du wolltest rückwirkend noch eine Triggerwarnung aussprechen wegen dem Penner.
Ich erzähle da eine Geschichte, die ist halt echt und leider eklig. Könnte es sein, dass Menschen, die das hören, also sobald ich da anfange, davon zu erzählen, was mir im Bus passiert ist, vielleicht einfach...
Was ist dir denn im Bus passiert?
Skippen. Das werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen.
Es ist ja auch egal.
Es ist ja auch egal.
Wir haben uns für heute was fürs neue Jahr, was ganz Besonderes ausgesucht.
Ein Beaumont.
Max meinte nur, die nächst schlechtere Stufe ist dann also Asylum.
Wir haben uns in das Universum quasi, heute ist ja alles ein Universum.
Und Max liebt Universum.
Ich liebe den Begriff Universum für alles. Das Universum des Steven Seagal begeben. Ja, mit dem schönen Titel The Mercenary
Absolution.
Ich habe immer so ein bisschen durch die Steven Seagal-Filmografie der letzten Jahre gescrollt. Dabei ist mir aufgefallen, dass seine Charaktere immer Jake oder John oder Alexander heißen oder Kombinationen.
John Alexander
aus dessen, in diesem Fall. Ja. In diesem Fall John Alexander, aber in seinem vorletzten Film wiederum Jake Alexander.
Sehr gut.
Oder irgendwas anderes, Vorname Alexander.
Vergleicht er sich mit Alexander dem Großen?
Und mit irgendeinem John. Wahrscheinlich
McClane?
John Wayne. Vielleicht zur Produktion von dem Film vielleicht ein bisschen was.
Nein, erstmal
möchte ich... Und zum Charakter. Warte mal,
zum Charakter. Nein, ich möchte erstmal wissen, wie euch der Film gefallen hat.
So, genauso, was du vorher gesagt hast.
Also Max muss ich nicht fragen, der hat wieder alle 3 Minuten auf seine Uhr geguckt und versank irgendwann wieder in der Couch.
Ich fand, er hat genau das gehalten, was Steven Seagal mit 62 Jahren versprochen hat. Dass er sich kaum noch bewegen kann.
Ja. Oder will.
Oder will. Jemand anders hat, der für ihn die Action-Szenen macht. Entweder ein Double, was ihn dubelt, oder halt seinen Sidekick, der alle abräumt. Das war billige Scheiße.
Das war mein erster Steven Seagal-Film ever.
Echt jetzt?
Echt jetzt.
Du hast nicht mal Alarmstufe Rot gesehen?
Nicht mal, das habe ich nur gespielt.
Ja gut, Under Siege heißt der auf...
Das ist mir doch egal, ich habe es nicht gesehen.
Auf Deutsch.
Der hat immerhin 6, irgendwas auf einem...
Welcher?
Alarmstufe
Rot. Den wir...
Den wir jetzt geguckt haben, hat 4,4. Da ist er noch bei den besseren Steven Seagal-Filmen tatsächlich.
Aber ich hätte uns noch einen schlechteren aussuchen können.
Oh, Mann. Ja. Welcher war der schlechteste?
Ja, weiß ich nicht. Aber da gab es einen, der hatte sogar einen Metascore. Also wenn, für die, die es nicht wissen, wenn Kritiker, das geht ja immer bei IMDb Audience Rating und dann, was Kritiker Ratings so kombiniert ergeben. Und der geht von 0 bis 100 und der hatte einen Metascore von 3.
Geil. Ja, der war nicht ganz so schlimm, aber auch schon ganz schön billiger Ramsch. Und ich wollte nochmal zu der, dadurch, dass du jetzt gesagt hast,
das sagst du nur, weil der in Rumänien gedreht wurde.
Ja, auch. Und dadurch, dass er
gesagt hat. Um so zu tun, dass er in der Ukraine ist. Ja, das ist auch schon geil. Wenn die Ukraine dir zu teuer ist, im Jahr 2015, gehst du nach Rumänien.
Dass wir Jet Li auf Wish bestellt hatten und Dolph Lundgren auch noch auf Wish bestellt hatten. Zum Charakter. Weil du ja meintest, dass seine Charaktere immer gleich heißen und auch immer irgendwie gleich sind, weil und Steven aussehen. Seagal spielt ja seit den 80ern immer den gleichen Charakter. Und hier hat er gesagt, he said he was attracted to the lead role because I'm always trying to find something a little bit different from what people have seen me do before. I want to play somebody kind of mysterious and on the edge. So you don't really know if you like him or hate him until the middle of the movie. Genau sowas.
Was war denn in der Middle of the Movie?
In der Middle of the Movie war gar nichts. Wir fanden ihn von Anfang an scheiße und er war auch ein
Aber ich muss schon sagen, der hat mich trotzdem besser unterhalten als diese Asylum-Kacke, die wir uns hier schon
Besser als haben. Planet Raptor?
Ja.
Max hat ja so eine Serie an Scheißigkeit.
Ja, okay, das stimmt.
Und Max hat leider Schnick, Schnack, Schnuck verloren. Wir wollten eigentlich was anderes gucken.
Ja.
Aber nächstes Mal.
Nächstes Mal.
Naja, dafür, was war mein letzter Time Warrior? Das war auch ein ganz großes Machwerk. Aber bei beiden konnte man immerhin lachen, im Gegensatz zu den ganzen Asylum-Dingern, wo du einfach nur vor Langeweile sich dir die Augäpfel schälst.
Das stimmt. Bei dem haben wir auch viel gelacht jetzt gerade eben.
Also, natürlich komplett unfreiwillig. Jedes Mal, wenn Steven Seagal die Wurst sich so wie auf so einem Podest gezogen, einfach durch die Gänge bewegt. Also der Film geht auch gut los. Er kriegt halt gleich, oder? Gehen wir mal.
Ja, hau rein.
Gehen wir mal einfach in die Handlung. Er kriegt halt irgend so einen generischen Auftrag. Hey, du Mercenary Dude, geh mal irgendwo hin und kill so einen afghanischen Terroristen.
Ja, den Afghanen. Der Afghane. Ist auch völlig egal.
Ist auch völlig Wumpe.
Der Afghane.
Er muss halt zusammen, er holt dann seinen Partner, Ching oder wie der hieß.
Ja, Ching.
Jet Li auf Wish bestellt, der bei dem Film noch so eine, trotzdem so eine bisschen so eine Sympathie verliert. Also der war ja schon noch ein bisschen geiler.
Der war verglichen mit allem anderen noch ein schauspielerisches Highlight.
Ja, der war ja nicht gestunt-doubled so richtig, oder?
Also nicht so oft wahrscheinlich, ja.
Also der musste halt übernehmen, wenn Steven Seagals Wurstigkeit auch mit dem Stunt-Double nicht mehr wettgemacht werden konnte und hat halt die meisten verprügelt. Nachdem er den Auftrag gekriegt hat, ist dann auch so ziemlich schnell Cut. Dann ist da so eine tolle Poolparty mit so koksenden Osteuropäerinnen, die da so einen komischen Afghanen in so einem Hawaii-Hemd.
Prostituierte, definitiv. Ich sagen,
also du kannst nicht merkst du, wie er um Worte
rumgetanzt?
Ja, leichte Damen.
Damen der Nacht.
Die da um so ein Dulli rumschwänzeln, der so ein Hawaii-Hemd anhat und irgendwie halt so zugeguckst ist. Und
ja, ganz viel Mehl im
den,
Bart.
Den Larry macht, wie mein Vater gesagt.
Den Larry, da hat sie richtig fetten Larry.
Die befinden sich in so einer komischen Villa, die von so einer Cruella de Vil und Dolph Lundgren auf Wish bestellt betrieben wird. Der bestellt da irgendwie schon mal so einen ganzen Satz Mädchen.
30 Stück pro Monat.
Das gerne auch mehr.
So nur lakonisch kommentiert mit, naja, sie kennen ja uns Männer und unsere Gelüste.
Genau.
Unsere Bedürfnisse.
Manchmal auch gerne ein bisschen mehr.
Darf es noch etwas mehr sein?
Es zieht sich auch durch den ganzen Film, dass generell sämtliche weiblichen, ich nenne sie jetzt mal Darstellerinnen dieses Films, sind alle in so unterwürfigen Sekretärinnen oder halt nackt Mädchen-Frauenrollen.
Die sehen alle hammermäßig aus, haben maximal 5 Sätze zu sprechen ansonsten sollen sie, Zitat, gefälligst tun, was ich sage.
Genau, selbst die Protagonistin, die dann später noch eingeführt wird, sie kriegt ja von Steven auch immer nur gesagt, so, ja, geh halt.
Ja.
Komm mal her,
Schätz. Du machst jetzt das.
Der macht so richtig auch mit dieser Handbewegung, der macht so richtig so, komm mal her, Schätzelein.
Das wird noch richtig schlimm im späteren Verlauf.
Ja, vor allem in dem Wissen, wie vermutlich hinter den Kulissen die Castings zu Steven Seagal-Film in der Regel ablaufen.
Richtig. Steven Seagal hat ja einen gewissen Ruf zu verteidigen.
Ja, das so ein bisschen zwischendurch ist man im Film auch immer abgedriftet. Ich hatte auch so kleine Schlafmomente, so Homer Simpsons Brain-Momente, wo er so um den Maibaum tanzt oder sowas.
Ach so, das.
Wo waren wir?
Ist egal. Die haben dann halt diesen Afghanen, also Steven Seagal und Ching, kommen dann halt rein, bringen den. Der wurde auch nur so genannt. Der hat auch irgendwann mal einen Namen, aber der war nie wieder von Relevanz.
Nein, es ist ja, im Abspann sind ja die ganzen, bei den Credits gab es ja nur so, der Afghane.
Ja.
Chi.
Großartig.
Der Boss.
Ja. Girl number two. Und auf jeden Fall gehen sie dann rein und machen den kalt. Erstmal noch ein paar Henchmen.
Da geht's halt schon los. Da sieht man die volle Größe, die Steven Seagal einfach als Schauspieler hat. Also das ist einfach, man stellt sich einfach quasi, wenn man so einen Hotdog, ne, ein Hemd oder nee, so eine Mao-Jacke anzieht, der hat ja immer diese Mao-Jacken an, irgendwie diese, diese komischen, so nach kommunistischer Partei aussehenden Mäntel, die so
und eine Lederjacke grau drüber
sind und so Zuge ganz nach oben zu. Und dann guckt so sein aufgedunsener roter Kopf raus, sein mit Fettnack, so einem angeklebten Bart und vermutlich auch ein Toupet.
Die Sonnenbrille nicht vergessen.
Und die Sonnenbrille.
Und Sonnenbrille, die aber gerne mal wechselt und unangekündigt.
Also, er ist halt ein Krieger. Was ja auch wechselt, ist sein Pistolengriff.
Genau, der Pistolengriff. Und dann das ist halt, genau, da ist halt wie, also das ist wie wenn so ein, an so einem Bühnenbild, da so ein Hotdog durchgezogen wird. Der hat aber so eine Pistole in der Hand. Und die, also ich habe noch nie jemanden lustloser in einem Film eine Knarre halten sehen. Man kennt das ja, wenn so die Leute, ja, so einen FBI-Squad oder was weiß ich. Ja, so FBI-Leute zum Beispiel stürmen halt so ein Haus und dann haben sie immer in ihrem geübten Polizeigriff diese Pistole irgendwie so, dass sie immer, je nachdem, wo sie sich hindrehen, immer zielen. Und er hält die einfach immer so völlig, als ob der eine Banane halten würde. So einfach so schräg, dass er überhaupt nicht, also er guckt gar nicht dahin, die Pistole zeigt gar nicht dahin, wo er guckt, die hängt einfach so läsch und schräg irgendwo hin. Dann wechselt er ständig die Hand, je nachdem, wo er hingeht. Manchmal hat er sie auch nur in einer Hand, wenn er sich schnaufend am Geländer festhalten muss, weil er eine Treppe hochgeht. Manchmal guckt schon die Pistole um die Ecke, bevor er um die Ecke ist. Sonst geht er halt mit völlig ausdruckslosen.
Ja, aber er hält sie halt auch immer so auf Gesichtshöhe, so mit so einem Ellbogen draußen, so ja, wie so ein Kind, mal, was zum ersten Mal eine Spielzeugpistole hat.
Ja, aber Robert, du vergisst so Hand doch, der Mann hat 20 Jahre lang SWAT-Erfahrung.
Stimmt, er hat ja gedreht Steven Seagal Lawman, wo er dann mit echten Polizeieinheiten irgendwo reingegangen ist einfach und irgendwelche Drogendealer, so Kleinstkriminelle mit einem Panzer überfahren hat.
Leute, die ihre Videokassetten nicht zurückbringen.
Genau, und da ist er dann halt im SWAT-Team rein, nur um dann zu sagen, ich bin übrigens Steven Seagal, ich habe Polizeierfahrung. Er wurde dann ja auch mal witzigerweise verklagt, weil, oh Wunder, dieses SWAT-Team dann einfach mal bei den falschen Leuten reingedonnert ist, weil sie meinten, da wäre ein Hahnenkampfring. Dann waren das aber einfach nur irgendwelche, eine ganz normale Familie, wo sie dann noch den Chihuahua erschossen haben, weil sie dachten, es wäre ein Kampfhund oder weiß ich nicht. Der wurde dann darauf verklagt. Die Klage wurde dann aber unter mysteriösen Umständen fallen gelassen. Wie übrigens alle 11 Klagen gegen Steven Seagal unter mysteriösen Umständen fallen gelassen wurden. Darunter auch die Sexual Harassment Cases, die er am
meisten. Was? Ja, das kann doch gar nicht sein.
Aber was ist diese Sendung denn für ein faszinierendes Format? Das kenne ich gar nicht.
Das war im Prinzip wie Cops, nur dass sie nicht ein Kamerateam mitschicken, sondern Steven Seagal.
Oder Doc der Bounty Hunter.
Ja, genau wie Doc der Bounty Hunter. Aber es waren halt echte Polizisten und halt Steven Seagal, der so fett hinterhergetapst ist. Da war übrigens auch das Foto, was sie in dem Film jetzt verwendet haben, von ihm mit der SWAT-Weste und mit diesem Palästinenser-Schal und mit dem umgedrehten Basecap.
Das war ein Basecap. Ja, ja. Ich dachte, das war so ein Hood-Kopftuch.
Nein.
Weil das wiederum,
Auch das hat er.
Weil das wiederum hat er ja wieder irgendwo in irgendwelchen Videos gesehen von den Special Forces in Afghanistan oder im Irak. Ah, so sehen die jetzt aus. Die sehen ja auch so Call of Duty-mäßig aus. Ja.
Und so ist der.
Das ziehe ich mich jetzt auch an.
Und so ist der in den Suburbs von irgendwelchen Städten in den USA rumgerannt und nicht hat halt das, Leute verhaftet.
Ist er nicht auch. Er ist auch an die Schulen gegangen.
Er ist auch an die Schulen
wegen den School-Shootings.
Genau, da. Und sollte ihnen was über Sicherheit beibringen.
Und stand dann da mit Händen in seinem Mantel, halt auch wie so ein aufgedunsener Hotdog, befreit von jedweder Mimik und Emotion, stand er halt da.
Ja, sie machen ja einen wichtigen Job und wir sind alle sehr stolz auf sie.
Ja, aber sie sollten uns doch Hinweise geben.
Ja, schießen sie.
Ja, so genau. Nach dem Motto. Er sollte auch mal irgendwie, glaube ich, eine Polizeieinheit im Nahkampf trainieren. Das lief dann darauf hinaus, so dass er dann nur da gestanden hat und hatte halt zwei Typen dabei, die halt immer umgefallen sind, wenn er die so geschubst hat. Und dann gesagt,
and then when a guy comes from your right, you make this. And then he goes,
I eat the banana.
Und er hatte ja auch hier in diesem Film sehr viel Glück, dass wenn Ben immer mal seine Pistole vorher schon um die Ecke lunst, hat er das Glück, dass die gegnerischen Henchmen, wenn die in so einem Säulen, in so einem Säulengang sind, dass die immer wie betrunkene Penner mal von links nach rechts laufen.
Oder auch geil war der Typ in dem Haus von dem Afghanen, der einfach die Treppe hochgekommen ist, wo ja. als er Schüsse gehört hat und offensichtlich Leute gestorben sind und dann noch nicht mal die Knarre aus dem Holz da genommen hat und wie so ein Volldepp da die Treppe hochwackelt und und Steven Seagals Sidekick sagt dann zu ihm so, Vorsicht, da kommt noch einer die Treppe hoch. Und beide können sich noch zunicken, bis der die Treppe hochgelatscht ist. Und dann kann er sich natürlich umbeugen, so peng, peng, peng. Aha, ich habe ihn erwischt. Das war ja auch schwer.
Er ist sich nicht mal umgebeugt. Also dieses Haus von dem Afghanen war sowieso so toll gesichert. Die sind halt einfach reingegangen.
Stimmt, alle Türen offen.
Ohne irgendwas, einfach durch offene Türen. Und standen dann plötzlich im Zimmer, wo die Henchmen irgendwie Fußball gucken auf so einer alten 4:3-Röhre. Wo es war nicht mal 4:3, das war einfach quadratisch, das Bild.
Details.
So ein richtig, richtig alter Fernseher. Da wusste man schon,
welche Marke?
Der geht demnächst. Was für Grundig wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich so, aber das war von vornherein klar, oh, der geht demnächst kaputt. Weil ja. 2015 waren Flachbildschirme noch relativ teuer.
Ja, dafür hat er ja auch dafür wurde ja auch dann der Henchman da mit dem Kopf in den Fernseher
Richtig, aber natürlich nicht von Steven Seagal.
Nein, das hat Jet Li für Arme geregelt. Ja, also das ganze Haus war schon ein inszenatorisches Meisterwerk. Sie erschießen auf jeden Fall dann irgendwann den Afghanen, weil es wird in diesem Film auch nicht lange gefackelt. Ja,
der Afghane, muss man dazu sagen, hat es deswegen auch auf sich aufmerksam gemacht, weil dieser Larry, wie du ihn beschrieben hast, der da mit Koks im Bart, war im Begriff Stealth-Technologie aus den USA zu stehlen.
Richtig.
Und das geht natürlich
an die Iraner zu verkaufen.
Genau.
Und wir wissen alle, niemand ist böser als die Iraner.
Ja, und da kann man niemand geringer. Da muss Steven Seagal ran.
Ja, John Alexander und Chi feiern dann auf jeden Fall nach getaner Arbeit in so einer Blues-Bar.
Stimmt, weil sie saßen erst in ihrem Hideout, also in so einem leerstehenden Haus. Und Steven Seagal sitzt ja dann immer an einem Schreibtisch. Also eigentlich sitzt er den ganzen Film. Entweder sitzt er im Auto oder er sitzt halt hinter einem Schreibtisch. Also, ja, wir müssen jetzt, we have to lay low. We have to become ghosts. Niemand darf uns sehen.
Ja.
Ist Schnitt, was tun sie?
Lass uns in den angesagtesten Club der Stadt gehen und in der Mitte vom Raum sitzen, Zigarren paffen und Whisky saufen.
Das war halt irgend so eine, der angesagteste Club kommt ja noch später.
Okay, gut.
Und das
aber trotzdem, und das wenn ich so untertauchen
aber, will. Aber wir das unterschlagen.
Hat mich so aufgeregt, dass er sich da in diese Bar in Odessa setzt, das war eigentlich Bukarest, war, und geben Sie mir alle Zigarren, die Sie haben und einen Johnny Walker. Und der Schnaps, der dann da stand, war alles, aber kein Johnny Walker.
Richtig. Vielleicht war es das
Johnny Walker. Ron Swanson zu zitieren, warten Sie, ich sehe es in Ihrem Gesicht, ich glaube nicht, dass Sie mich verstanden haben. Was Sie verstanden haben, ist, bringen Sie mir
Speck. Ich will allen Speck, den Sie. Was haben wir unterschlagen? Wir haben irgendwas unterschlagen?
Ja, und zwar nur ganz kurz noch, um wie das halt so eine professionelle Mörder-Squad macht. Sie haben ja ihren Stakeout-Wagen, von dem aus sie erstmal das Haus beobachtet haben.
Richtig.
Und unauffällig, wie man halt vorgeht, sprengen sie den danach einfach direkt vor der Tür und gehen dann so cool weg.
Mit C4 vor allem.
Mit C4.
Man hätte ihn einfach anzünden können.
Nein.
Der
muss, und das fällt natürlich wirklich gar nicht auf. Also das einfach mit und so C4
auch, habt ihr das kapiert? Da war Pflaumenschnaps kistenweise in
Stimmt, der wurde so ein riesen Aufriss, der wurde auch ständig in Großaufnahmen. Und der Typ war auch, der so Chi hat, die hat immer so,
Was war da? Verkauft das?
Also es lief ja buchstäblich schon. Ich muss dazu sagen, wenn ich ein Auto sprengen will mit C4 und ich stehe noch am Auto und will dann noch was rausnehmen, dann setze ich den Timer nicht auf 15 Sekunden.
Ja.
Sportliche Zeit.
Also dieser Pflaumenschnaps, stimmt, der kam dann auch nie wieder. Den hält noch einmal Chi in der Hand und grinst ihn so an und dann kommt er nie wieder vor.
Doch, im Haus nochmal, als sie auspacken. Dann nimmt er ihn, guckt er an sich
nochmal. Ja, das meine ich doch.
Und lächelt ihn so.
Ja, das meinte ich.
Ach so, Entschuldigung.
Und danach war er nie mehr gesehen. Naja, auf jeden Fall trinken sie keinen Pflaumenschnaps, sondern irgendwie den Off-Brand Johnny Walker.
Ja, vielleicht war das in Rumänien irgendein.
Lass jetzt mal Max erzählen, sonst finden wir hier nie wieder in dieser
Story. Max ist es gewohnt unterbrochen.
Das stimmt. Das könnte.
Oh Gott, Marc, wenn du nicht mehr kannst, übernehme ich noch den Rest.
Nee, alles gut. Das kannst du ja rausschneiden.
Mal sehen.
Ja, auf jeden Fall werden sie dann palavern in diesem Etablissement. Der Chi stößt übrigens dazu, nachdem er so einen Massagesalon verlassen hat, wo er sich irgendwie eine Happy-End-Massage geholt hat.
Nein. Max, was hat er bekommen?
Eine Massage mit Happy Ending.
Ja, mit Happy Ending.
Ja gut, wir wussten natürlich wieder, was immer irgendwie auf, entgegen meiner Überzeugung ist, wussten wir der Film natürlich, damit er noch scheißiger ist, auf Deutsch gucken.
Ja, klar,
und natürlich. da hat dann sich das Dubbing-Studio gedacht, es kann ja nur eine berühmte Happy-Ending-Massage sein. Naja.
Da wollte keiner zugeben im Studio, dass er wusste, worum es geht.
Mhm. Wie dem auch sei, das Ganze hat mir, die Szene, die dann folgt, hat mir so Flashbacks zu meinen ersten Fitnessstudio-Erfahrungen in der Heimat gegeben, weil da waren wir mit 16 immer eingeschüchtert in der Umkleidekabine, wo sich so dicke alte Männer über ihre Puffbesuche unterhalten haben. Und genauso war diese Szene. Dann haben sie... What? Ja.
Ja, ja.
Naja, da waren halt so dicke alte Leute, alte Männer, die kamen da meistens nur zum Saunieren in das Fitnessstudio. Und dann haben sie gerne darüber geredet, wann sie wieder auf den Kiez ins Hotel gehen und du bist da als 16-Jähriger so daneben, oh Gott, schnell, die Tasche ist noch nicht gepackt, oh Gott, ich muss hier weg, das ist so unangenehm. Ja, so war diese Szene auch, da haben sie sich dann auch, nachdem er von der Happy-Ending-Massage zurückgekommen ist, erstmal darüber unterhalten, wie, in welchen Hongkong.
Oh ja, stimmt, in Hongkong waren die Weiber aber auch nicht schlecht, genau. Oh ja, das stimmt. Oder weißt du noch, damals.
Und das halt von diesem aufgedunsenen, ekelhaften Typen, von dem du halt weißt, wie er privat drauf ist.
Das Schlimme ist, das war ja noch nicht mal das Schlimmste, was wir in der Hinsicht von ihm noch sehen werden.
Ja, wie sie sich dann da so unterhalten, läuft auf einmal eine ganz andere Szene ab.
Genau, dann haben wir jetzt, haben wir da das erste Mal den Schnitt zu Vinnie Jones gesehen? Ich glaube ja. Also haben wir wie so eine Saw-Szene, das ist schon richtig, das war alles mit grünem Filter in so einem komplett verkachelten Kellerloch. OP-Besteck, Folterwerkzeug, alles mögliche.
Gimp-Maske,
das ganze Programm, das ganze hier, wie hieß dieser Film, wo die Hostel. Klar, wenn man schon mal einen
Rubin. Welcher? Eins, zwei oder drei?
Eins wahrscheinlich dann eher. Und auf jeden Fall hat auch Steven Seagal anscheinend Hostel gesehen oder der Autor von dem. Und hat gesagt, ja, wir brauchen jetzt noch einen Psychopathen, der das spielt und der Frauen abschlachten kann. Wer macht das? Nehmen wir Vinnie Jones. Und Vinnie Jones hat natürlich gesagt, was ist da drin für mich? Und na, okay, für einen Paycheck mache ich's.
Für alle, die ihn nicht kennen, Vinnie Jones, Robert und ich haben uns gestritten, wir haben es jetzt gar nicht nochmal nachgeguckt, aber ich bin der Meinung, Vinnie Jones hat die schnellste rote Karte im englischen Fußball oder im Fußball generell. Robert meint, glaube ich, er hat die meisten roten Karten. Aber es gibt so ein schönes Video von Vinnie Jones, wie er, als er noch für, ich glaube, Wales gespielt hat, wie er einfach aufs Spielfeld rennt, nachdem er eingewechselt wird und irgendjemanden umtritt.
Das ist richtig.
Danach.
Aber Max, Kontext, was hat denn der Typ, den er umgekickt hat, vorher getan oder gesagt?
Ich weiß nicht, aber ich glaube, es gibt auch so eine andere Szene, wie ihn irgendjemand aus dem Publikum, als er so rausgeht, durch die Tür, wo irgendwie mal eine Beleidigung zuruft oder so und er macht einfach so einen Riesensatz über die Tribüne und kickt auch den um.
Ich glaube nämlich, das war mit der schnellsten roten Karte, das war von einem anderen Fußballspieler, der neben dem Schiri stand und der Schiri hat angepfiffen. Und er hat direkt gesagt, fuck me, that was loud. Und dann hat der Schiri gesagt, du bist duldig hier nicht, zeigt rote Karte. Ich glaube, das war die schnellste.
Das war ein bisschen dumm.
Ja, das ist ein bisschen sehr,
also,
sehr dumm.
Ein bisschen quatschig. Naja, egal. Also Vinnie Jones auf jeden
Fall. Ab in die Tonne, eurem Lieblingsfußball-Podcast.
gute Fußballkarriere auf jeden Fall. Ist der einzige Fußballspieler, den ich kenne. Nein, Quatsch. Aber den finde ich, die Story fand ich schon lustig. Danach ist er ja bekannt aus so Guy Ritchie-Filmen zum Beispiel. Immer als irgendwie so.
Ja, Bullet Tooth Tony.
Bullet Tooth Tony und ich weiß gar nicht, wie der andere hieß. Respektable Killer. Hier weniger respektabel, dafür mehr Kill. Ja, er ist halt irgendwie einfach so ein sadistischer Quälheichti, der, wie wir dann erahnen können, dass diese 30 Frauen im Monat wahrscheinlich für ihn gedacht waren, weil er die da einfach immer in so einem Kellerloch foltert. Eine dieser Frauen, während er einer anderen gerade mit so einer Eisenstange den Kopf einschlägt, entkommt dann aber aus dem Fenster.
Wie hieß die eigentlich? Hatte die einen Namen?
Wer, die Blonde?
Ja.
Nein. Oder ja. Aber war egal.
Das stimmt, das war völlig egal.
Naja, also der Logik dieses Films folgend heißt die halt Svetlana oder Oksana.
Nein, die war doch Amerikanerin. Das war doch eine Amerikanerin, die eigentlich Au-pair-Mädchen sein sollte.
Wirklich?
Ja, die dann, sag mal, habt ihr den Film nicht geguckt?
Aber die war Amerikanerin? Wo wurde das denn gesagt?
Das habe ich einfach so antizipiert. Dadurch, dass sie ja offensichtlich Englisch mit ihnen geredet hat. Weil wenn Leute Russisch nur geredet haben, dann haben sie ja immer nicht verstanden. Deswegen musste der eine Typ ja immer den Dolmetscher dabei haben. Also ich denke, die war Au-pair, die 3 Jahre festgehalten wurde und da zur Prostitution gezwungen wurde und dann am Ende halt in Vinnie Jones Folterkeller gelandet ist.
Also wenn ich jemanden nach 3 Jahren noch nicht zur Prostitution zwingen konnte, dann gebe ich es auch irgendwann auf.
Ja.
Weil ich habe ja noch 30 andere.
Weiß ich nicht. Sie hat gesagt, sie ist schon 3 Jahre da.
Ja, aber die war dann noch die ganze Zeit Prostituierte und damit ist es dann geendet, oder nicht?
Würde ich auch sagen, ja. Sie war Prostituierte und das war so Endstation.
Das alles Hörensagen und Vermutung, wilde Mutmaßung.
Gut, gut, sie okay. Klettert auf jeden Fall.
Sie Svetlana.
Ich glaube, sie klettert auf jeden Fall aus dem Fenster, entkommt gerade noch einem mächtigen Hieb des Vinnie Jones und rennt dann, flüchtet dann durch so einen Nachtclub, der ziemlich groß ist.
Und der paar 24 Guts Stunden offen hat.
Kommen hinter ihr her, dann schafft sie es irgendwie, sich im Klo zu verstecken und die Goons gehen woanders hin. Sie guckt dann aber auch direkt wieder aus dem Klo und läuft dann weiter, wo sie ja gar nicht sehen konnte, ob die weg sind, aber gut. Läuft dann irgendwie raus und dann sind die Goons doch wieder hinter ihr her und dann kommt eine, wie Mario es beschrieben hat, ich habe schon einige Verfolgungsjagden. Aber das hier war die spektakulärste. Also die Goons laufen so hinter ihr her,
sie
die
laufen
Straße.
Mal, sie laufen, sie aber gehen, ja, die nee, laufen nicht, sie gehen.
Die walken, die powerwalken quasi hinter ihr her.
Ich meine, es waren alles Schränke.
Auf ihren hohen Schuhen. Sie läuft halt so, aber dann immer mit diesem klassischen 3 Trippelschritte so umdrehen und dann wieder weiter ein paar Meter laufen und dann wieder einmal so umdrehen mit ein paar Trippelschritten. Und
wenn diese Pumper rennen würden, dann würden die einen Herzanfall kriegen.
Wahrscheinlich.
Ja.
Und Arterienverkalkung.
Ist das so? Wir können uns alle denken, worauf es hinausläuft. Sie flüchtet sich natürlich in eine rettende Bar und zwar direkt in die Arme.
Nicht in die Arme, in den
Schritt. Es war wirklich furchtbar.
Ist ja schon eine schöne Kneipe, so eine Jazzkneipe und am Rand sitzen die Leute dann in den Tischen und mitten in dieser Kneipe, also ganz alleine an so einem Tisch, breitbeinig sitzt halt Steven, John Alexander, und sie stürmt halt geradewegs auf ihn zu und ihr Kopf versinkt sofort an seinem Schritt und er sitzt aber auch wie so ein Pascha so, hey, was
auch
meine Zigarre. Und wir haben aber vorher, der Film fing halt mit der Szene an, dass er da sitzt mit seiner Zigarre. Wir haben ja den inneren Dialog. Ich war mein ganzes Leben ein böser Mann. Ja. Ich habe so viele böse Dinge gemacht. Und deswegen, bevor ich sterbe, möchte ich eine gute Sache machen für die Absolution.
Genau. Und das hat übrigens Steven Seagal on the spot selbst geschrieben, laut Regisseur.
Nice.
Und er hat das nett umschrieben, indem er gesagt hat, wir waren alle überrascht, dass Steven auf einmal eigene Ideen für den Dialog hatte. Aber okay, wir haben gesagt, okay, er ist sehr viel mehr engagiert in diese Rolle, als wir dachten. Und das ist halt Steven Seagal.
Er hat ja auch gesagt, er wollte ja die Rolle nur annehmen, wenn er was anderes macht, wenn er ein Mysterious.
Deswegen hat er auch immer die Sonnenbrille aufgehabt, dass er ein bisschen Mysterious wirkt. Aber Steven Seagal schreibt ja sowieso am liebsten seine eigenen Szenen. Er schreibt ja auch am besten die besten Drehbücher, wenn es nach Steven Seagal geht.
Möchtest du dir eine
Anekdote?
Das war meine Anekdote.
Dann erzähl du es bitte, Max.
Ah ja, das ist ein bisschen lang. Aber
überhaupt nicht.
Also das ist eine Anekdote, die habe ich jetzt nie und irgendwie sie geht ja nicht. Die konnte man nie überprüfen. Aber ich hatte im Studium mal so eine Vorlesung, so ein Talk, da war so ein Regisseur zu Gast, so ein Schottischer. Kein wahnsinnig Bekannter, aber ja, der hat halt so ein bisschen was über seine Karriere erzählt und der hat aber auch längere Zeit bei BBC irgendeinen, das hat ja immer so Nummern, also ich weiß nicht beim wievielten, Channel 4 oder so, keine Ahnung, also einem der mehr Sparten BBC-Sender gearbeitet, wo er immer so Trash-Filme und sowas gezeigt hat. Und dann hat er irgendwie so Steven Seagal-Wochen gemacht. Und dann hat er wohl irgendwann eine Einladung bekommen, ja, Mr. Seagal ist in London und würde sich gerne bei Ihnen persönlich bedanken. Und dann dachte er, okay.
Schon geil.
Hat er halt so erzählt, man muss sich das Ganze mit so einem geilen, grumpy, schottischen Akzent vorstellen. Aber hat er so erzählt, dass er da hin ist, ja, und hat schon keinen Bock gehabt. Aber gut, dachte er sich, naja, nimmt er mal mit. Und dann wurde er irgendwie 2,5 Stunden im Vorzimmer warten gelassen oder so. Und dann hat sich schon so eine Aggression in ihm angestaut. Und er hat sich schon gefragt, ob der Steven Seagal eigentlich wirklich so Karate kann oder ob er dem einfach mal aufs Maul hauen kann, wenn er ihn trifft. Er wurde dann irgendwann zu ihm geholt. Mit viel Entschuldigung, ja, Mr., I'm so sorry for the wait, Mr. Seagal is now ready to see you. Und dann ist er hinten hin und dann hat er gesehen, Steven Seagal ist so komplett verheult. Und dann, es hat ihm natürlich so den Wind aus den Segeln genommen und dann sagt Steven Seagal, oh, I'm so sorry to have kept you waiting so long, but I just read this incredibly touching script and I couldn't put it down. Und fragte sich natürlich, okay, ja, krass, ja, das ist klar, das verstehe ich natürlich, wenn es so emotional ist. Wer hat es denn geschrieben? Na, wer wohl? Ich.
Ich find's klasse. Also, ich kann's mir, selbst wenn das nicht stimmt, aber du weißt, dass das, also, oder wenn er das wirklich nicht erlebt hat, aber du weißt, dass irgendjemand das irgendwann mal erlebt hat.
Also gut, ich kann mir schon, also warum soll jetzt dieser Typ sich das das ausdenken. Also irgendwie, ja.
Es gibt ja auch diese Anekdoten.
Man kann sich schon vorstellen.
Also um Steven Seagal zu dissen, da hängen die Früchte sehr viel tiefer. Da, da musst du dich nicht so hoch.
Es gibt ja genau die gleichen Gerüchte, die es auch seinem Auftritt bei Saturday Night Live gibt. Dass er da in die Writers Rooms rein ist und hat alle Sketche scheiße gefunden und wollte nur in einem mitspielen, in dem er der große Star ist und am Ende noch eine Ansprache hält, wie wichtig die Natur ist. Großartig. Ganz, muss man sich mal angucken bei YouTube. Findet man
vielleicht. Ist er nicht der Einzige, von dem sie gesagt haben, dass der nie wiederkommt?
Der darf nie wiederkommen. Nie wieder. Wo waren wir jetzt beim Film?
Ach ja, er vermöbelt dann halt die Goons, die sie verfolgen.
Das und dachten sich die Macher vom Film durch auch jeden Tag. Wo waren wir denn gestern eigentlich?
Was haben wir eigentlich gedreht?
Und natürlich kam es, wie es kommen musste. Sie werden dann involviert mit dieser flüchtenden Person. Die bittet sie inständig um Hilfe.
Svetlana,
weiß nicht, wie die erklärt ihre Situation und erst sagen sie natürlich, nein, geh nach Hause, Mädchen. Und dann.
Warte, das ist ja hier. Bitte, Sir, die bringen mich um.
Dann mach mal schnell und verschwinde.
Ja, genau.
Während sie im Auto sitzt und sich ausheult. Sie sagt dann aber auch, also, und das Originalzitat, Sie sind ein wichtiger Mann. Das kann ich sehen. Und das muss ja wie Öl, wie Honig runtergehen.
Wie Öl in seinen Haaren.
Sein Toupet.
Ja, also sie kriegt die natürlich über kurz oder lang rum. Dann kommt doch schon sein großer Monolog, oder? Wo er dann sagt, ja.
Der kommt dann nochmal.
Ich habe viele.
Der kommt dreimal vor, dieser bekloppte Monolog, ja.
Ich habe schon viele böse Buben verprügeln müssen.
Genau.
Auf diesem Level bewegen sich auch generell seine Monologe. Oder wenn er,
ja, aber dann sagt er, ich habe mir geschworen, noch eine gute Tat zu vollbringen.
Das ist meine Absicht.
Und auch immer, wenn er mit seinem Sidekick, wenn er halt irgendwie, oder wenn er den bösen Buben anruft und dann sich mit ihm, ja, ich will mich einfach nur mit dir treffen und dann auflegt und dann sein Kumpel sagt so, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt müssen wir da hingehen und dann, ja, da müssen wir wohl einigen Leuten sehr wehtun.
Ja,
was laberst du für eine Scheiße?
Dann machen sie auch mal dieses geile, wissende Krieger zunicken.
Ja.
So diesen Expendables-Blick.
Aber darum geht es bei Steven ja auch, dieses Krieger-Bushido-Mantra. Das wird er ja auch hier wieder.
Ja, genau. Das macht ja auch. Sie sind eher ein Mann der Worte, aber ich bin ein Mann der Tat. So sind nur mal echte Krieger.
Die wahre, reden nicht. Nur wahre Krieger streiten zur Tat und reden nicht. Sie sind also, der redet.
Ehrlich gesagt, ist der Rest des Films für mich ein Blur.
Der Rest des Films war auch mehr oder weniger sehr lame. Sie kriegen dann mit, ja, okay, die ist dann halt abgehauen, die Svetlana, hat eine Kamera mitgehen lassen, auf der zu sehen ist, dass Vinnie Jones die Leute foltert. Jetzt gilt es natürlich rauszufinden, was sind das überhaupt für Typen? Dann versuchen sie das irgendwie rauszufinden. Dann hat er noch seinen besten Buddy, einen Russen natürlich, der ihm dann hilft, an Waffen zu kommen und an Informationen. Und dann sagt sie ihnen dann, wo die zu finden sind, dass die immer in einem besonderen Club sind, nämlich da von dem, wo sie auch losgerannt ist.
Der Club One?
Der Club One.
Der 24 Stunden lang offen hat.
Wo an der Wand in 5 Meter großen Lettern steht One. Und als der Gehilfe von Steven Seagal ankommt und auf das Gebäude guckt, sagt, ist er das? Ja, ich glaube schon.
Nee, Max meint, das ist die neue Unimensa.
Es sah halt wirklich so aus.
Vom Stil her, ja.
Vor allen Dingen,
weil der Film ist ja auch
modernste Gebäude in Rumänien genommen.
Ich glaube, weil der geneigte Zuschauer in diesem Film jetzt, ich spreche jetzt nur für mich, eigentlich nur gelangweilt darauf wartet, wann Steven Seagal wieder mit einer Pistole durch irgendwelche Gänge schleicht.
Ebenfalls gelangweilt, ja. Kam dann auch dazu.
Ja, danke.
Ich weiß gar nicht, was machen sie in dem, also sie schießen halt irgendwie den Club zusammen. Ich weiß aber gar nicht mehr, was war da jetzt die Agenda? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Nee, er setzt ihr noch einen Hut auf. Grundsätzlich
auf die Kamera holen. Sie hat ja die Kamera
genau. In den Club. Weil wir dürfen das MacGuffin nicht vergessen. Denn die Kamera. Denn Svetlana wurde ja in diesem Saw.
Das ist ja kein MacGuffin.
In diesem Saw-Folterkeller wurde sie und ihre Schwester ja gefoltert. Und sie nimmt dann aber die Kamera mit. Weil Vinnie ja alles aufnimmt, um sich später nochmal einen zu wichsen drauf, wie er die Frauen alle umbringt. Kamera, die hat sie da versteckt, als sie geflohen ist. Und die soll er halt holen. Und er sagt noch beim Reingehen, halt den Kopf tief, die Leute hier erkennen dich. Und nimmt sie aber halt mit. Und um sie zu verstecken, setzt er ihr so einen Cowboy-Hut auf.
Den so eine andere Person an der Bar hinter sich ablegt und er einfach im Vorbeigehen so cool
die schnappt. Die halt auch nur aussieht wie so ein Callgirl. Warum hat die so ein...
Dieser Club ist ja eh so komisch. Das ist auf der einen Seite, ist es eigentlich so ein CD-Strip-Club. Aber da sind auch so normal tanzende Pärchen oder so. Ich weiß nicht, ob das alles Prostituierte sein sollten. Die waren auch immer tagsüber. Das war alles so komisch. Also, naja. dann suchen sie halt die Kamera, die ja die am Ende auch völlig wurscht ist.
Na, wollte der Böse halt haben. Ich will meine Kamera zurückhaben.
Müssen sie halt den Weg freikämpfen.
Und sie meinte ja, damit können wir ihn bloßstellen. Warum und wem gegenüber, who knows, weil er hat ja auch keinen Namen, er ist ja auch nur The Boss.
Ja. Es werden halt wurstig Leute verwurstet oder von Wish Jet Li immerhin cool weggekickt oder mit so einem Butterfly gemessert.
Der gibt sich Mühe, also alles, was Steven Seagal nicht leistet, versucht, der hat irgendwie so ein bisschen aufzufallen. Ja,
der hat eigentlich ganz cooles, so halbwegs noch, wo zum Beispiel er und der russische Freund
diesen Typen mit der Garotte in der Gasse foltern.
Wie heißt das Ding?
Eine sizilianische Krawatte.
Ja,
ja, die Garotte.
Ein Drahtseil.
Oder Zahnseide.
Oder Zahnseide.
Na, oder, Angel, oder Angelschnur.
Das Ding ist halt, der eigentliche Mainplot ist ja, dass die CIA, beziehungsweise die Leute, die Steven Seagal am Anfang losgeschickt haben, die Bösen sind, weil die auch nur für Vinnie Jones, also für den Boss, arbeiten. Und das wissen die dann schon, stellen wir fest, weil der Kontaktmann von der CIA, der hat das Safehouse verraten. Und da kommen die Bösewichter dann in das Safehouse, wo sie dann wieder sind und die Kamera sichten wollen. Dann müssen sie da fliehen, dann sind sie auf der Flucht und dann müssen sie wieder in ein anderes Haus und dann sind sie erstmal sicher. Dann rufen sie den Bösewicht an, den Oberbösewicht, weil sie ja das Handy dann haben von einem von den Goons und sagen dann, okay, wir beenden das jetzt. Und wir alle auch so, ja, Glück, beenden die das jetzt.
Nicht vermasseln, sagen sie.
Nein, wir vermasseln das nicht.
Wir dürfen das nicht wieder vermasseln.
Und dann sagt der Oberbösewicht, wir treffen uns dort, wo alles begann, in meinem Club. Also zum dritten Mal zurück zum Club One, wo dann der oberoberböse Goon, dieser Dolph Lundgren-Verschnitt, auf ihn wartet.
Der nur aus Kinn besteht.
Ja. Und aus Hemd. Er hat ein sehr weites 90er-Jahre-Hemd an. Der vermöbelt auf jeden Fall Jet Li in so einer doch okayen Kampfszene. Ah nein, wir haben noch vergessen, da kommt auch noch die Explosion, das mit dem Telefon, wo er das C4 an das Telefon angeschlossen hatte.
Da bekommen die Goons irgendwie in ihre Wohnung und suchen sie.
In das Safe House.
Ja, weil sie Taken mit Liam Neeson gesehen haben.
Ja.
Und in Steven Seagal so, hey, wie geil wäre das, wenn das Handy, die suchen mich da und dann finden die da nur mein Handy. Aber pass auf, wir machen ein Upgrade, wir machen es besser. Der geht ans Handy ran. Und dann ist da eine Bombe dran. Mm. Aber ich muss dem Typen vorher noch sagen, ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Mm.
Ja, aber die Explosion, und das war wahrscheinlich das Aufwendigste im ganzen Film. Da explodiert halt das Zimmer und da fetzt der Typ dann aus dem Fenster raus und knallt auf so ein Auto.
Also ich denke, das war ein echter Stuntman, der da auch tatsächlich rausgeflogen ist, brennend. Ich denke schon.
Keine Strohpuppe?
Nee.
Ja,
beste. Auf jeden Fall sind wir dann auf jeden Fall im Club One. Aber Mario, beschreib doch bitte mal den Endkampf dann schlussendlich. Also der blonde Goon wird natürlich totgekickt von Jet Li.
Meinst du den Endkampf zwischen Vinny und Steven?
Ja.
Ach so, da sind wir ja zum zweiten Mal im Club One. Wir waren ja...
Zum dritten Mal schon, Max.
Ja.
Zum dritten Mal.
Also es gab ja vorher noch das große Shoot. Es ist alles sehr...
Er wurde als geiler Kung-Fu-Typ eingeführt, aber der geht dann irgendwann über die telefoniert. Man soll halt mit dem Handy immer in die Straße, links und rechts, lernen wir in der Grundschule.
Ach, da wird immer gekickt.
Aber er guckt halt nicht nach links und wird dann überfahren und dann greifen sie ihn fest. Und dann muss er halt hin, der Steven, um ihn zu befreien. Da gab es halt noch ein bisschen Ping, Peng, Peng, Peng. Und der Boss ist aber nicht da. Und dann ruft Steven Seagal ihn ja an. Ich habe die Kamera. Dann ruft er den Boss an und sagt, okay, pass auf, ich will mich mit dir treffen in der Bar. Und dann sagt der Boss zu ihm, okay, in meiner Bar. In 2 Stunden. Und Steven Seagal sagt, fick dich, du Penner.
Das war richtig geil.
Was halt dann die Absprache dingfest macht. Also, fick dich, du Penner ist quasi...
Ja, okay, ich komm dann.
Seagal-Sprech für, alles klar, bis später.
Ich möchte jetzt, wenn wir uns verabreden und es klar geht, du nur noch zu mir schreibst, fick dich, du Penner.
Das genau.
Ich werde das in zwei Tagen vergessen haben und dann werde ich sehr sauer auf dich.
Und dann treffen sie sich halt und dann stehen sie sich genau gegenüber. Er gibt ihm die Kamera und Vinny, es kommt, wie es kommen muss. Der Vinny sagt zu seinen Goons, er schießt ihn.
Aber Moment, sie haben halt den befreiten Chi auch wieder im Gepäck, den sie ja vorher befreit haben, wo sie auch den FBI-Mann gekillt haben. Und Chi wurde aber in der Zwischenzeit überfahren, mit dem Messer gefoltert und einmal in den Oberkörper geschossen, aber
alles okay.
Auf wundersame Weise ist er im Club One wieder.
Er fragt ihn auch.
Nee, nur eine Fleischwunde.
Ist okay.
Ja, Arm ist ab.
Na Quatsch, das geht doch noch.
Feigling.
Los, komm schon.
Feigling.
Ich spuck dir ins Auge.
Auf die Rüstung zu
blenden. Blende
dich. So. Steven und Vinny haben so einen nackte Kanone-Shootout, wo sie sich so wo sie so zwei Meter gegenüber und Steam, das ist stimmt, das fiel mir auch, das auch, die sind wieder in diesem Club, der ist wirklich so groß wie so, weiß nicht, ob ihr in Berlin das Tresor, so ja, wirklich ein großer offener Halle. Aber aus irgendwelchen Gründen schafft es Steven Seagal, wann immer er in Kämpfe in diesem Film verwickelt ist, dass sobald er seine Pistole schießt, ist immer direkt eine Säule neben ihm, hinter der er sich so lauchig verstecken kann und dann mit seiner Knifte immer so pipi um die Ecke schießen kann. Und dann schießt sich gegenüber und dann fällt Vini so, ja, meine Knifte ist alle. Und Steven so, ja, meine auch. Bleibt nur eins übrig, Faustkampf. Ja. Und Steven Seagal ist halt, der ist wie so ein Zwerg. Steven Seagal. Der ist halt, sobald du an ihn rankommst, dann ist er gefährlich. Also er kommt nicht, du kannst leicht vor ihm weglaufen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Also wenn Steven Seagal auf dich zuläuft, dann kannst du rückwärts sogar weglaufen vor ihm. Aber wehe, der
du
kommt.
Du darfst nicht hinfallen.
Aber wehe, der kommt an dich ran. Nee, hinfallen geht, da kann sich ja nicht bücken.
Also,
du musst stehen und das vor ihm. Wenn er genau. dann an dich rankommt, dann
es
ist er,
muss also, alles
er hat quasi so ein, er hat so eine 30 cm 90 Grad Zone vor seinem Oberkörper. Nee,
du darfst nicht hinfallen, weil da kann er noch treten. Ja, alles, was höher als Kniehöhe ist, kann er nicht treten.
Also, okay.
Und alles, was höher als sein Augenlevel ist, kann er nicht schlagen.
Also da, wo er mit seinen Armen vorne an seinen Oberkörper rankommt.
Genau, das ist seine Danger Zone.
Das ist die Todeszone.
Richtig.
Und wenn du da reinkommst, dann ist es Gefahr.
Aber auch nur frontal. Weil wir haben auch gesehen, die Gegner dürfen immer nur von vorne kommen, damit man über Steven Seagals Schulter die Kamera haben kann, damit man nicht sieht, was er macht, aber die Gegner umfallen kann.
Ja, manchmal so macht er auch so einen komischen Slap von unten, wie so Dragon Ball mäßig, das wo seine Kampfkraft über 5 Millionen schon ist und er einfach einen so nur mit den Fingern so wegwatscht.
Nee, Max, das sind doch 5 Schwabberlabber-Tribillionen.
Und dann explodiert ja schon immer das Messgerät.
Natürlich.
Oh, stimmt, da war ja auch am Ende hat er dann auch tatsächlich, hat er einmal kurz so diese Stance, wenn du die Hände so hältst.
Ja, da habe ich gesagt, da lädt er sich auf.
Ist er aufgeladen.
Ja, und er hat doch noch einen irgendwie, sonst hat er ja die einfach immer so weggewatscht, aber einen hat er dann irgendwie so den Arm gebrochen. Der hatte dann auch so einen geilen, wabbeligen Gummiarm da in der Szene. Und dann hat er ihn aber mit den Fingern einfach in die Kehle gestochen.
Das Geilste
aber so
war das Vinnie Jones, als er ihm auf den Fuß getreten hat und dann wirklich wie in so einem Cartoon so auf ihn eingeboxt hat und mit dem Fuß hat er ihn praktisch nicht weggelassen, wie so ein Stehaufmännchen,
was man nicht weggelassen hat. Wie diesen Boxball.
Ganz genau.
Ja, Vinnie Jones wurde vorgestellt in seiner Folterszene als dieses energiegeladene Stiernacken, der alle mit so Stangen verprügelt und einfach richtig heftig ist. Und dann natürlich macht ihn Steven Seagal dann auch so komplett antiklimaktisch fertig. Er verprügelt ihn halt einfach so instant, gnadenlos. Der kann überhaupt keinen Treffer landen oder irgendwas, auch nur den Arm heben.
Also verprügeln ist jetzt, das ist ja wirklich, wie du schon meinst, es sind so Watschen, so wie von Oma früher, wenn du Mist gebaut hast.
Ja, und dann watscht er ihn irgendwie von so einem Geländer runter und der fällt dann mit dem Rücken auf so eine Stange, die da, also spießt ihn dann auf.
Ja,
und Steven
wie bei Shaun of the Dead.
Und Steven geht aus dem Bild.
Mit dem Garten,
Steven geht aus dem Bild.
Gartenschirmschänder.
Und setzt sich wieder in die Bar mit
seiner Zigarre. Das Problem ist, warum
ist
so...
Was
jetzt?
Okay, ich hasse es ja immer, wenn dieser Satz kommt, aber wir haben eigentlich das Wichtigste unterschlagen.
Was?
Und zwar
die Leute lieben uns
den Cringe-Moment Nummer 1, der irgendwann zwischendurch kam, weil natürlich...
Nein, so, jetzt mal eine Triggerwarnung.
Natürlich muss Steven Seagal auch das Mädchen kriegen.
Ja.
Sag ich mal.
Triggerwarnung für sexualisierte Gewalt.
Also nur um das einzuleiten. Wenn die beiden irgendeine Form von Dialog hatten, dann bestand die eigentlich nur daraus, dass er ihr dumme Fragen gestellt hat und ihr eigentlich immer nur...
Oder Anweisungen gegeben
oder hat. Anweisungen.
Und frag mich so blöd. Mach jetzt, was ich sag.
Hey, nimm die Pistole, mach, was ich sage. Bleib hier.
Bring alle um.
Hand auf den Mund. Klappe.
Ja, so. Geh in das Auto.
Ja, und dann ist irgendwie die, weiß ich nicht mehr, letzte Besprechung vor dem großen Showdown oder so oder was auch immer. Und irgendwie... kommt es dann zu einer Kussszene.
Stimmt, er sagt ihr ja, ganz am Anfang wollten sie ihr Geld geben. Sagt mir, komm, gib ihr Geld, schick sie weg, das ist nicht unser Problem. Und er war so, nein, meine Absolution, der Titel des Films muss ich machen. So. Und dann zum Ende hin, holt er so einen Briefumschlag raus, so einen dicken, so ein Bündel Geld. Geh irgendwo hin, wo es sicher ist und fang nochmal neu an. Und sie sagt aber, lehnt das Geld ab. So, nein, ich gehe nirgendwo hin. Und dann küsst sie ihn.
Naja.
Er greift,
sie zuckt so zu ihm hin, man merkt aber, es war der schon deutlich unangenehm und dann nimmt er so seine schwammelige Hand hinter ihren Kopf und zieht sie so zu dem ekligsten, unerotischsten, also wirklich
das war bestimmt auch so eine kurzfristige Skriptänderung.
Naja, das war definitiv improvisiert, ja, von ihm aus. So in der Szene.
Meint ihr nicht auch, dass sie an der Stelle von meiner mysteriösen Person so angezogen ist, dass sie nicht anders kann, als mir zu.
Ich denke nicht, dass er darüber jemanden informiert hat, sondern einfach zugepackt hat und sie hingezogen hat und dann. Es hat sich einfach richtig angefühlt in dem Moment.
Und es wirkte alles ein bisschen awkward, aber es wurde mega. Ja zum Ende, aber wir wurden ja vom Abspann noch mal.
Genau. Deswegen musste ich ja diese Herleitung bilden, weil natürlich hat der Film ein Happy End. Ein amerikanisches Ende, möchte ich fast sagen, denn die Familie ist geeint. Steven Seagal ist inzwischen im Mercenary-Ruhestand.
Und zurück in good old
zurück
USA.
Zurück in good old New York.
In seiner eigenen Wohnung, glaube ich.
In seiner eigenen Wohnung, wo so ein Gemälde von ihm Gitarre spielend an der Wand hängt.
Gemälde? Das war schon fast ein Wandfresko von der Größe. Das war ein Riesenbild.
Wo tada.
Ja, aber großes Ego, großes Fresko.
Richtig.
Wo tada die blonde Damsel in Distress gerade eine Schallplatte auflegt und dann so lasziv auf die im Sessel sitzende Presswurst zutanzt. Und sie sich beide so
mit dem gleichen Gesichtsausdruck. Oh. Der Gesichtsausdruck, mit dem er irgendwelchen Goons, die ihn umbringen wollen, irgendwelche Kameras überreicht. Derselbe Gesichtsausdruck, mit dem er im Gang von Säule zu Säule schleicht und Goons über den Haufen schießt. Derselbe Gesichtsausdruck, wenn seine Damsel in Distress halbnackt auf ihn zutanzt und versucht zu verführen.
Komm her, Schätzelein.
Ja. Sagt er da noch was? Nee, dann kommt. Nee,
also er hat drüber gesprochen.
Doch, da kommt noch irgendein Fazit zu Chi.
Ja, da haben sie wahrscheinlich am Ende dann vergessen, wir haben gar nicht erklärt, was jetzt mit dem Chinesen ist. Na, ist ja egal, mache ich halt aus einer vorangegangenen Szene, mache ich halt so mit Voice-Over, mache ich da halt so, was mit dem passiert ist.
Wir schneiden noch mal rein, wie er aus dem Happy-Ending-Laden kommt.
Ja, ja, und da ist er anscheinend geblieben.
Ja, man hat sich für immer einhobeln lassen.
Mein
Geil.
Gott.
Das Schlimmste war ja, also ich glaube, das, was auch so, was den ganzen Film so unfassbar langweilig gemacht hat, war ja, dass Steven Seagal nie was passiert. Es egal, wie gemein und wie brutal alle anderen zu Chi sind oder gegeneinander oder wie er die anderen Leute behandelt, ihm passiert nichts. Er ist buchstäblich bulletproof. Er kriegt nie eine ab.
Er ist der Ruhepol.
Ja, natürlich. Er verzieht ja auch das Gesicht nie.
Nein.
Und er bewegt sich auch nie schneller als mit Schrittgeschwindigkeit.
Er ist ein mysteriöser Krieger.
Das ist richtig. Ich glaube, er soll so ein bisschen so diese Fake-Martial-Arts-Typen sein.
Diese
so,
die Man of ihrem, Mystery.
Genau, die so mit ihrem Kraftfeld die Leute umschubsen.
Macht er doch beim Aikido auch immer.
Geil. Aber nur immer einer nach dem anderen.
Karate, chop, chop.
Und wenn ich so mache, fall ich um. Okay.
Karate ist ein Art.
Das ist richtig.
It's not just for fighting.
Ach ja, wir haben es überstanden. Es war eine Tortur, wir haben es für euch einfach durchgezogen. Das nennt sich Fanservice.
Ja, bevor ich es vergesse, als Hausaufgabe schon mal, wenn die Kritik wieder kommt, man weiß ja immer gar nicht, was ihr für einen Film guckt. Wir gucken das nächste Mal, gucken wir höchstvermutlich entweder Meatball Machine und oder Battleship.
Battleship? Heißt mit Rihanna?
Mit Rihanna.
Oh.
Wo Max ja schon mal das Transkript ihres Dialogs per Link geteilt hat.
Ja, war es eine halbe DIN A4 Seite?
Es war schon ein bisschen mehr, was aber häufig besteht nur aus Yes, Sir.
No.
Take that. No.
Nice.
What?
Aber Rihanna habe ich vor kurzem gelernt, die meistverkaufte Solokünstlerin der Weltgeschichte.
What? Warum?
Ja.
Ist das nicht vor Taylor Swift?
Nein, Taylor Swift ist nicht mehr unter den Top 5.
Hm?
Sie ist noch vor Elton John, vor Elvis Presley.
Aber Taylor Swift ist ja jetzt die reichste Musikerin.
Das kann sein, aber hauptsächlich, weil die Konzertkarten 30 Millionen Dollar kosten. Aber
singen wir eigentlich noch?
Nein.
Odessa,
Leute, es ist 2000.
Fremd und geheimnisvoll. Steven Seagal haut die Hucke voll. Ohne Mimik.
Darauf wartest du ja schon die ganze Zeit, oder?
Das hat sich schon in der Hinterhand. Das hast du die ganze Zeit vorbereitet.
Odessa, wo die Damsels sind in Distress.
Und
Winnie verteilt den Stress. John Alexander regelt.
Komm noch mal her, ich kau dir eine. Und jetzt geht's klatsch, klatsch, klatsch.
Und ich watsch dich.
Ich dreh dir vors Schienbein, denn höher kriege ich meine Beine nicht.
Odessa.
Wunderbar, so.
Wundervoll.
Sieht aus wie Bukarest.
Komisch. Ja. New York gibt's nur im Stock-Footage.
Und können wir diesen Film weiterempfehlen?
Nein.
Nein, tut ihn euch nicht an.
Also falls jemand mal neugierig war, so Steven Seagal, was ich hab das. Nein,
macht's nicht.
Naja, wie gesagt, es war immer noch besser als
ich
manche
Asylum-Filme. Ich will auch ein bisschen mehr dazu, dass ich einfach auch Filme gucken, die wir potenziell tatsächlich cool finden.
Ja, genau.
Mit Moritz zum Beispiel.
Das ist kein Trash-Film.
Wir möchten doch auch. Es gibt ja gute
Trash-Filme.
Mit Moritz zum Beispiel, worauf wir uns sehr freuen, ist, wir möchten endlich mal Death Machine wieder mal gucken. Death Machine ist richtig mega mit
wem?
Mit Brad Dourif, der in so einer Weyland-Yutani-Firma-Verschnitt arbeitet, die Waffen herstellen. Mhm. Und er baut die titelgebende Death Machine, so ein Killer-Roboter, der so tschang, 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 mit so einem Metallmaul, der so rumläuft und ferngesteuert alle Leute umbringt.
Ja, okay. Aber das ist ja immer das Problem, wenn man wieder so hingeht, oh, was gucken wir heute eigentlich? Guck mal, ich habe hier in meiner Liste gespeichert.
Das ist der Vorsatz fürs neue Jahr.
Schmierpenisse des Todesplaneten.
Das sind immer die Eingaben von
oder Jan. Wir haben hier Titanic 5 oder die Krieg der Welten.
Titanic 2 ist unsere meistgehörte Folge tatsächlich.
Die war, okay, der war nicht gut. Schlecht. Den habe ich ja so genommen.
Okay, Ahnung. Band oder irgendwelche Beispiele. Time Warrior.
Ja, aber genau daran ist das möchte
ich. Time Warrior fand ich mega witzig.
Battleship, Meatball Machine. Also wenigstens, wo man schon mal reingelunzt hat und wenigstens davon ausgehen kann, das sieht amüsant aus und nicht einfach nur so,
Ja, oder wollen wir ja nächstes Mal auch, genau, Meatball Machine, genau, mehr diese gorigen Japano-Sachen, die sind doch für ein bisschen Spaß zu haben.
Robo-Geisha habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja, Robo-Geisha. Wobei, da hat mir ein Kumpel gesagt, der ist tatsächlich auch ziemlich stinkend langweilig.
Okay, na, dann lassen wir das sein.
Na, dann gucken wir nächstes Mal was Meatballs und dann Meat Machine.
Big Tits Zombie 3D.
Was war das
beim nächsten Mal? Death Machine.
Also
den gucken wir nicht nächstes Mal.
Und Meatballs? Mal. Nee, wie hieß der Film?
Meatball Machine.
Es gibt Meatball Machine und Death Machine.
Ah, viele
Maschinen. Oh, wir könnten ein Double Feature machen.
Das Machine Double Feature. Boah. The Death Meatballs of Fire Machine.
So, machen wir haben jetzt also, gesungen. Liebe ZuhörerInnen, es bleibt spannend.
Hui, bleiben Sie dran.
Das Jahr wird für den Zwei-Wochen-Rhythmus kann niemand garantieren.
Niemand kann irgendwas garantieren. Hier kann alles passieren. Menschen, Tiere, Sensation.
Aber
ich bin gespannt wie ein Schnitzel, wenn es blitzt.
Aber geht nicht davon aus, dass wir in der Versenkung verschwinden. Wir werden keiner von diesen Podcasts, die keiner hört, die dann einfach aufhören, weil sie keiner hört. Sondern wir machen einfach weiter, auch wenn uns keiner hört.
Richtig. Und wenn wir wechseln, dann kommen wir wieder wie ein Phönix aus der Asche. Stärker als zuvor. Wie Kaiser Wilhelm.
Also dann, das wie
Daniel. Der gefährlichste Deutsche
der Welt.
Tschüss.
Tschüss.